1955. Die Gedenksirene gibt das Zeichen zur Besinnung. Ich schließe meine Augen und sehe ein Mädchen, die Haare von Flammen verschlungen. Ich starre die Leichen meiner Schüler auf der versenkten Erde. Ach, mit diesen Händen verbrannte ich sie. Würdenträger, einer nach dem anderen, legen Blumen nieder. Die Zeremonie der Atombombenanlage wird wie ein Ritual abgehalten. Wenn sie Gedenkfeiern begehen, verstreuen sie die Blumen aus einem Flugzeug. Viel kräftiger als die Tränen, die wir verschütten. Ich will meine vernarbten Rücken nicht zeigen, schrie das Mädchen, dem eine Lungenoperation verschrieben worden war. In einem Augenblick verspricht eine Dekade. Wie lange wird er anhalten? Der zerbrechliche Frieden auf diesem Hügel. Wir falten Hand. Überall und auf der Welt werden Kranke gefaltet. Nach Hiroshima-Geschichte. Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Warum Kraniche? Welche Bedeutung hat das? Wie ist es dazu gekommen? Arno Lohmann hat schon ein bisschen darauf hingewiesen. Dass es die Kranich-Faltaktionen schon lange gibt, weltweit als Ausdruck der Anteilnahme und Erinnerung an und der Warnung vor den Auswirkungen von Atombombenexplosionen und als Statement für den Frieden. In Japan hat der Kranich eine besondere Bedeutung. Dieses Jahr, dem 18. nach dem Atombombenabwurf, gibt es eine besondere Beachtung. Daher diese Aktion. Wie gesagt, in Japan gilt der Kranich als Nationalheiligtum. Die Japaner nennen ihn unter anderem Vogel des Glücks. Dieser große und majestätische Vogel ist ein starkes und anmutiges Geschöpf, von dem man glaubt, es könne 1000 Jahre alt werden. Und dass es die Fähigkeit habe, Wünsche zu erfüllen und Gebete zu erhören. Ihre hohe Statur und ihr kraftvoller Flug machen sie zum perfekten Symbol für Macht und Stärke. Und sie stehen für Glück und Langlebigkeit. Kranke sind außerdem monogam. Deren dauerhafte Bindung macht sie zu einem Symbol für Treue und Beständigkeit. In der indianischen Kultur gelten Kranke ebenfalls als Glücksbringer. Der Kranke ist auch ein Friedensstifter und ein großartiger Redner und ein Anführer. Einigen Gästen der amerikanischen Uranien. In verschiedenen afrikanischen Stämmen werden die anmutenden Bewegungen der Kraniche nachgemacht, um die Fruchtbarkeit zu beschwören. Als göttlicher Himmelsbote wird er in China und Indien verehrt. In Korea sagt man, dass er die Seelen in den Himmel begleitet. Die Bedeutung Vogel des Glücks zog sich auch durch das alte Ägypten, durch viele russische Märchen. Und auch heute wird der Kranich oft als Glückenbringer verschenkt. Wir wollen übrigens Kraniche verschenken, beziehungsweise denen geben, die besonders viel gespendet haben oder gezahlt haben, später am Nachmittag, nach diesem Programm. Also, der Kranich als Glücksbringer. Ich finde es spannend, mitzubekommen, dass einzig dieselbe Vogelart weltweit ähnliche symbolische Bedeutung hat. Der Kranich wirkt fast wie eine anthropologische Konstante. Vielleicht ist es ja auch die Konstante, die Sehnsucht nach Frieden, nach langem, glücklichem Miteinander, nach gesundem Leben und gemeinsam. Das ist ja auch Teil unserer Beweggründe. Und warum wir heute hier sind und Kranich falten. Origami, Papierkranich. Wie versinnbildet es alles? Und stehen für Frieden und Hoffnung. Die Papierkraniche oder Orizubu auf Japanisch sind inzwischen durch die Geschichte von Sadako Sasaki zu einem universellen Friedenssymbol geworden. Es ist eine alte Legende, dass wer 1000 Kraniche faltet, einen Wunsch frei hat, bei den Göttern oder bei wem auch immer. Und auf der die Geschichte von Sadako Sasaki beruht. Die Geschichte, die ja auch in den Halsblättern abgedruckt ist, hier noch einmal in aller Kürze. Sadako wurde am 7. Januar 1943 geboren. Sie ist wohl das bekannteste Überlebensopfer der Atombombenabwürfe. Mit 2,5 Jahren überlebt sie den Abbruch der Bombe Little Boy, wie sie hieß, am 6. August 1945 auf Hiroshima. Zur Freude und Verwunderung ihrer Mutter und wächst scheinbar gesund auf. Erst 10 Jahre später erkrankt sie an Leukämie, einer Spätfolge der radioaktiven Strahlung. Sie ist eine aktive Sportlerin und in ihrer Klasse sehr beliebt. Sadako erfährt von dieser Legende der 1000 Kraniche und beginnt in der Hoffnung, wieder gesund zu werden, die Origami-Kraniche zu teilen. Am Ende erfüllt sich ihr Wunsch jedoch nicht. Sie stirbt. Wie viele Kraniche Sadako tatsächlich gefaltet hat, variiert in den überlieferten Geschichten und Erzählungen. Viele Freunde und Klassenkameraden falten mit ihr. Und nach ihrem Tod sammeln ihre Klasse und andere Kameraden Spenden, von deren Erlös schließlich das Children's Peace Monument im Friedenspark errichtet wurde. Arne Lohmann erzählte davon. Eine Seele trägt die bewegende Inschrift: Dies ist unser Schrei, dies ist unser Gebet, um eine Welt des Friedens zu errichten. Jedes Jahr, hier sehen Sie dieses Denkmal und drumherum die verschiedenen Vitrinen, wo die Kraniche aufgehängt werden. Jedes Jahr werden rund, halten Sie sich fest, 10 Millionen Kraniche von Besuchern aus aller Welt rund um das Denkmal gelegt und zusätzlich geschickt. Unsere 15.000, das relativiert sich ein bisschen, wenn man an 10 Millionen denkt. Nichtsdestotrotz, ich denke, das ist eine wichtige Geste. Die bunten Kraniche symbolisieren die Hoffnung auf eine Welt ohne Atomkrieg. Die internationale Solidarität für den Frieden. Das Gedenken an die unschuldigen Opfer des Krieges und die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit im Angesicht von Widrigkeiten. Die Papierkraniche sind so ikonisch geworden, dass sie heute bei verschiedenen Friedensinitiativen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Am Kindertag in Japan veranstalten viele Schulen Workshops zum Falten von Kranichen, um junge Menschen für die Bedeutung des Friedens zu sensibilisieren. Das Thema ist in Japan sehr präsent. Einen Aufschwung namens nochmal nach dem Reaktorunglück in Fukushima. Und die Bedeutung des Denkmals geht weit über eine einfache Gedenkstätte hinaus. Es verkörpert die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und den brennenden Wunsch der jungen Generation, eine Welt ohne Atomkrieg. Das Kinderfriedensdenkmal hat auch die Grenzen Japans überschritten. Es ist, wie gesagt, ein internationales Symbol für Frieden und Versöhnung geworden und seine Wirkung ist auf mehreren Ebenen zu spüren. Es wird genutzt zur Friedenserziehung. Da gab es Geschichte und das Denkmal werden in den Lehrplänen von Schulen in Japan und auf der ganzen Welt verwendet, um die Folgen des Krieges und die Bedeutung des Friedens zu vermitteln. Es ist Symbol für die internationale Bewegung. Wie gesagt, tausende Menschen schicken aus aller Welt Kraniche nach Hiroshima. Es dient der künstlerischen Inspiration. Kunstwerke, Bücher, Filme nutzen es für die Verbreitung seiner Friedensbotschaft in verschiedenen Ausdrucksformen. Und es ist in der Kulturdiplomatie ein unverzichtbarer regelmäßig kommen Schulklassen und ausländische Würdenträger zu dem Denkmal. Es gibt auch Schwesterdenkmäler. So wurde zum Beispiel 1995 in Albuquerque, in Mexiko, eine Schwesterstatue errichtet, die eine symbolische Verbindung zwischen dem Ort, an dem die Bombe entwickelt wurde, und dem Ort, an dem sie eingesetzt wurde, herstellt. Auch in Essen, in Kuffa, steht ein Schwesterdenkmal mit demselben Gedanken, dem Ort von Waffenproduktion mit dem Ort der Wirkung zu verbinden. Das ist nachzulesen online im Stadtspiegel, der stattfindet. Schulklassen kommen regelmäßig. Wie gesagt, der Text, dies ist unser Schrei, dies ist unser Gebet, um eine Welt des Friedens zu errichten. Blicken wir kurz zurück. Vor 80 Jahren, 1945, am 8. und 9. Mai wurde Deutschland befreit. Japan kapitulierte erst am 2. September, fast einen Monat nach dem Atombombenabwurf. Wir haben in den letzten Monaten weltweit an vielen Orten des Endes des Zweiten Weltkrieges gedacht, dem Ende faschistischer Regime. Hier in Bochum gab es zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto Erinnerung ist Arbeit an der Gegenwart. Das wurde auch schon angesprochen. Und ich möchte hinzufügen, es ist Vorbereitung für die Zukunft. Denn alle Zukunftsforscher sagen, die Zukunft kommt nicht, sondern wir gestalten unsere Zukunft. Machen wir einen Sprung 10 Jahre weiter, 1955, 10 Jahre nach dem Krieg. Sumato Kokuda schrieb ihr Gedicht mit der bangen Frage, wie lange wird er anhalten, der zerbrechliche Frieden auf diesem Hügel? Gucken wir auf Deutschland, 1955, der Wiederaufbau. Städte wachsen und gedeihen, Ruinen werden beseitigt, besonders im Westen, der Marshallplan greift. Kriegsschulden werden erlassen und ein wenig getilgt. Die letzten Kriegsgefangenen kehren ein. Aufbau ist angesagt. Gesunde Kinder werden geboren. Die Babyboomer-Generation beginnt. Und Japan? Dort treten mehr und mehr die Langzeitfolgen des Atombombenabwurfs zutage. Werden erkannt. Wissenschaftliche Forschungsarbeiten, national und international, unter anderem am amerikanischen Forschungsinstitut ABC, werden gemacht, jedoch nur sehr zögerlich veröffentlicht. Die Brisanz und die schweren Folgen, das Ausmaß der Langzeitwirkung von Radioaktivität auf Mensch und Mitwelt werden immer deutlicher sichtbar. Die Heimtücke von Atombomben, das wurde schon beschrieben, dass diese noch nach unendlich vielen Jahren nach dem Einsatz wirken, wird offensichtlich und kann kaum noch geleugnet werden. Nach langem zähem Kampf wird in Japan Nihon Hidankyo, die Organisation der Atombombenabwurfüberlebenden und Atombombenfestbetroffenen, den quasi neuen Geschädigten, gegründet und als Interessensvertretung anerkannt und Entschädigungen werden thematisiert. Letztes Jahr erhielt diese Organisation den Friedensnobelpreis. Und 1955, Sadat ist gestorben. Weltweit wächst zunehmend Zweifel an der Vertretbarkeit von dem Einsatz von Atombomben. International werden Wissenschaftlerinnen und viele andere Gruppierungen verschiedene Aspekte der Atomenergie und der Atomwaffen und deren Auswirkungen. Das Russell-Einstein-Manifest wird veröffentlicht. Es wird Anfang 55 in London verfasst und im Juli publiziert. Es ist ein Manifest über die Folgen eines Einsatzes von Nuklearwaffen und fordert bereits eindeutig die Beschränkung atomarer Waffen. Es fordert atomare Abrüstung. Es wird also von Einstein und Russell und 10 weiteren namhaften Wissenschaftlern bezeichnet und legt den Grundstein für die Zukunft. Einem regelmäßigen Treffen von Atomwissenschaftlern zur kritischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Atomwaffen. Die 1947 von Atomwissenschaftlern initiierte Weltuntergangsuhr rückt sehr nahe an 12 Uhr. Das Manifest sagt eindeutig, die Menschheit solle sich bewusst werden, dass mit dem Einsatz der Nuklearwaffen nicht nur Städte ausgelöscht würden, sondern die Existenz der gesamten Menschheit bedroht werde. Die massive Dezimierung der Bestände an Nuklearwaffen sei ein wichtiger erster Schritt zum Abbau von internationalen Spannungen. Und die friedliche Lösung internationaler Konflikte sei eine Notwendigkeit. Nur durch die Rückbesinnung auf die eigene Menschlichkeit und die bewusste Entscheidung gegen bewaffnete Konflikte können den Fortbestand der Menschheit sichern. 1955. Dieses Manifest wurde übrigens 2024 in der Wiesbadener Erklärung wieder von Wissenschaftlern und politisch engagierten Menschen aufgegriffen. Karl Friedrich von Weizsäcker, Werner Heisenberg, Martin Niemöller und Otto Dibelius, es sind viele, die es unterschrieben haben. 1955, das erste Manifest zur Reduzierung oder Abschaffung, Ächtung von Atomwaffen. Und die Klassenkameraden von Sadoku erreichen die Errichtung des Friedensdenkmals. 1958 wird es eingeweiht und falten weiter kam. Seitdem, weltweit. Kommen wir zurück zu uns heute. Wir falten ebenfalls Kranichen. Ist das naiv? Kranichenfalten, die nach Hiroshima zu schicken, sind wir, sind Sie Traumtänzerinnen? Wenn wir uns so für Frieden einsetzen, für Ächtung von Atomwaffen als Massenvernichtungswaffen eintreten und fordern, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Gerade jetzt, wo das Wort alternativlos im Zusammenhang mit Militär und Waffen so hohe Konjunktur hat, kommen wir mit einem ganz anderen Ansatz. Erinnern wir uns, vieles ist in den 70, 80 Jahren seit 1945, 1955 passiert, was auch gut hätte anders ausgehen können. Was sich niemand so vorgestellt hatte und was ich entscheidend finde, wo Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Zivilgesellschaft ausschlaggebend war. Blicken wir auf die Geschichte seit 1955. In den 60er Jahren hat die Rassentrennung in den USA abgeschafft. Die Initialzündung gab Rosa Parks. Den Kampf entscheidend geprägt hat Martin Luther King in Folge von Gandhi gewaltfrei und die Massenmobilisation durch viele Aktivistinnen. Wer hätte das geahnt oder erwartet, nachdem erst 1948 in Südafrika sich ein Apartheidsproblem festgestellt hatte und international anerkannt worden war? Und wer hätte erwartet, dass dieses Apartheidsproblem ohne Bürgerkrieg letzten Endes aufhört? Noch nicht in den 60er Jahren, jedoch 30 Jahre später. Würden wir Nelson Mandela heute einen langen Traumtänzer nennen? Noch lange ist in Südafrika nicht alles gut. Jedoch, die Veränderung schreitet voran, bislang ohne Bürgerkrieg. Dann viel zivilgesellschaftlichen Engagement. 68 gab es einen Atomwaffensperrvertrag von den USA, Sowjetunion und Großbritannien initiiert und ratifiziert. Und wer von uns hat damit gerechnet, dass Anfang der 80er, weniger als 10 Jahre später, wer von uns hat Anfang der 80er damit gerechnet, dass weniger als 10 Jahre später der Eiger seine Form hält? Ohne Krieg. Wir erinnern uns an Einmärsche, aber 89 war es möglich ohne Krieg. Ich erinnere an große Friedensdemonstrationen im Westen und die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten der Bürgerbewegungen in den osteuropäischen Ländern. In den 90ern kam es zu einer Ächtung der biologischen und chemischen Waffen. Verträge wurden unterzeichnet und ratifiziert. Und auch später wurde eine zivilgesellschaftliche Organisation mit einem Friedensnobelpreis dafür ausgezeichnet. Und die Lage verändert sich, die Weltuntergangsuhr, auf Englisch Doomsday Clock, zeigt es. Entschuldigung, Technik ist nicht so einfach. Die Reihe von Veränderungen, großer wie kleiner, innerstaatlich und zwischenstaatlich, ist ziemlich lang, wo Veränderungen eben gewaltfrei durch zivilgesellschaftliches Engagement initiiert wurde und erreicht wurde. Jedoch zurück zu den Kranichen. In Japan, Kinderdenkmal, wohin wir die Kranken schicken. Wie gesagt, nicht Tausende, nein, Millionen jährlich. Und das Länderdenkmal spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses und der Friedenserziehung. Es greift als greifbare Erinnerung die verheerenden Folgen des Atomkriegs auf und die Bedeutung des Aufbaus einer friedlichen Zukunft. Es dient der Geschichtsvermittlung. Schulklassen gehen dort regelmäßig hin. Es ist ein Ort des Gedenkens. Es wird genutzt zur Förderung der Gewaltfreiheit, dass gewaltfreie Konfliktlösung geübt wird. Und es ist ein Symbol der Hoffnung. Trotz der Tragödie, die es ist, die erinnert, symbolisiert das Denkmal mit seinen Tausenden von roten Kranichen die Hoffnung und Widerstandsfähigkeit der Menschen. Das Ersatzprojekt in Honolulu wird es genutzt. Dort werden Besucher von Pearl Harbor ermutigt, Papierkranichen zu falten und so als symbolische Verbindung zwischen den zwei historischen Städten des Zweiten Weltkrieges herzustellen. Zurück zu den Kranichen. Was passiert mit den gefalteten Kranichen? Neue Kraniche werden regelmäßig aufgehängt, alte Kraniche werden abgehängt und gelagert. Für dieses Projekt verwendet die Stadt den psychologischen Ausdruck Sublimierung. Wir wollen die individuellen Gebete für den Frieden auf eine höhere Ebene heben, formuliert ein Beamter philosophisch. Die Stadt bietet eingelagerten Kranichen so weiter verarbeiten kann, die zum Gedanken der Sublimierung passen. Eine weiterverarbeitung des Papiers oder etwa Klopapier, käme also nicht in Frage, während das Ökopapier des Herstellers Nogara dem Konzept gut entspricht. Es ist ein Spezialpapier für Schreibwaren mit fühlbaren bunten Einschränkungen von den Übergaben der Kraniche. Auf diese Weise recyceln wir nicht nur die Kraniche und das sondern wir verbreiten auch die Friedensgefühle weiter, mit denen sie gefaltet wurden, erklärt Takeshi Jimba, Chef des Papierherstellers. Dieses Angebot ist ein wichtiger Pfeiler von Hiroshimas Streben, der Atombombe zu gedenken, den Krieg zu ächten und zum Frieden zu erziehen. Dafür richtete die Stadt sogar eine eigene Behörde für Friedensförderung an. Wegwerfen kam für die Menschen in Hiroshima angesichts der historischen Situation nicht in Frage. Vor einigen Jahren brachte eine Manufaktur in Hiroshima einen Sneaker auf Basis dieses Materials auf den Markt. Eine Partnerfirma verwebt das Garn zu festem Segeltuch für den Schaft der Turnschuhe und ein Foto der bunten Papierkraniche schmückt die Zunge, hier zu erkennen. Die Farbe Blau, der eingelegt wurde, soll den Frieden symbolisieren. Zu jedem Paar Schuhe erhält der Käufer 5 Bögen wieder aufbereitetes Origami-Papier aus Altkran. Vielleicht können wir von den Japanern lernen, dass Dinge nicht nur Dinge sind, sondern auch Haltung und Gefühle, Intention oder Energie in sich tragen, mit der sie gemacht wurden. Ja, diese in sich aufnehmen. Wir sagen ja auch, mit Liebe gebacken oder mit Liebe gemacht. Die Informationen für den Sneaker habe ich aus der Taz, das ist ein Artikel, der vor einigen Tagen erschienen ist. In diesem Sinne beginnt der Frieden mit unserer Haltung in uns und zu unseren Mitmenschen und auch mit unserem Umgang mit den Dingen unserer Mitwelt. Ein wenig ist das ja auch in der Inschrift der Glocke. Jemand anderes hat mal so zusammengefasst, dass der Frieden in uns beginnt, wenn wir Mitmenschen leben, wenn wir Menschen neben uns, in unserem Gegenüber, den Mitmenschen sehen und nicht den Gegner. Und der Text der Glocke besagt, Deutschland vom Kriege verwüstet, in Folge Japan verwundet in den Werken des Friedens. Das heißt, die Glocke dient als Ansinnen, als Trägerin dieses Ansinnens. Und wie schon erwähnt, da hat Bochum eine besondere Verbindung zu Hiroshima durch diese Spende. Und die Kraniche, die wir jetzt gefaltet haben, tragen ja auch Sehnsucht nach Frieden gegen Atomkraft nach Japan. Möglicherweise haben wir ja tatsächlich auch einen Wunsch. Oder bei 15.000 Kranichen 10 Wünsche Vielleicht ermutigt uns diese Aktion und die genannten Beispiele ja, sich zu engagieren für notwendige Veränderungen in unserer Gesellschaft und sich zu trauen, neu zu denken, neu zu handeln. Letztes Jahr wurde übrigens eine bereits 2011 publizierte wissenschaftliche Studie, warum ziviler Widerstand funktioniert, auch auf Deutsch veröffentlicht. Zwei amerikanische Historiker weisen nach, indem sie 323 Aufstände, Widerstandsbewegungen und Revolutionen zwischen 1900 und 2006 analysieren, nach strengen wissenschaftlichen Kriterien, und einteilen 105 Gewaltlose und 218 Bewaffnete, nach den Kriterien Lösungsstrategie, Erfolgsrate und Beteiligung. Und diese Studie sagt in aller Kürze, dass gewaltfreie Konfliktlösungen häufiger zu nachhaltigen Veränderungen führen als gewaltvoll. Das heißt, sie helfen, dass danach menschenwürdige demokratische Strukturen entstehen. Ich finde ein sehr inspirierendes Buch, nachzulesen auch die Besprechung dazu auf der Homepage von Arno Hohmann, wo mehr Informationen zu dieser ganzen Aktion, die wir hier machen, und eben Hintergrundinformationen zu finden sind. Schauen wir uns mal auf die Weltuntergangsuhr. Sie wurde wieder zurückgestellt in den 80er und 90er Jahren. Es geht ja bei diesen Aktionen auch um die Frage, wo fängt unsere eigene Verantwortung an und wem überlasse ich die Macht? Treten wir weiter ein für die Forderung nach atomwaffenfreier Welt, gewaltfreier Konfliktlösung, und packen wir es an, so wie wir so viele Kreise gefaltet haben. Bochum, auch das wurde ja schon erwähnt, steht da in einer guten Tradition. Die Mayors of Peace, dort ist Bochum schon lange Mitglied. Es gibt sie seit den 50er Jahren, ausgehend von Japan, und weltweit über 8000 Mitglieder in 166 Ländern und in Deutschland über 900 Städte, die sich dazu bekannt haben. Ich schließe mit einem weiteren Gedicht von Markus Luther. An meine tote Mutter und meinen toten Vater. Dieser blühende Lichtschein eines Augenblicks ist euer Leben fort. Und jetzt seid ihr dahin gegangen, in die Ewigkeit. Ohne Abschiedsgruß, ohne ein letztes Glas auf Erden, taucht ihr lebendig in dieses Höllenfeuer. Ach, welch schrecklichen Verbrechen wart ihr schuldig. Nach einem Jahr wartete ich noch. Nach zwei Jahren betete ich um ein Wunder. Nach drei Jahren schloss ich endlich, ja, ihr seid gestorben. Und zum ersten Mal weinte ich vor Schmerz. Unter der verzehrenden, brennenden Sonne und ohne Schirm. In Hamaguchi-Machi, wo keine Seele lebend übrig blieb. Klimperten Stücke menschlicher Knochen, wie Muscheln in meiner Hand. Und das war kein Traum. Die Wunden in meinem Herzen bluteten noch. Auf der Suche nach euch, Mutter und Vater, wie ein verschworenes Kind. Ach, dies war der Tag, seitdem mein Leben einen richtungslosen Lauf nahm. Meine erstickte Seele hatte gar das Sprechen vergessen. Und ein leerer Tag folgte auf den anderen. 40 Jahre sind vergangen. Die Menschen leiern sinnlose Friedensgebete. Währenddessen hat das Wissen, das euch als Trittstein benutzte, Waffen erfunden, von denen selbst die Götter sich angstvoll suchen. Und es hat die menschliche Rasse noch weiter hinabgestoßen auf den Weg zur Vernichtung. Packen wir es an, tun wir etwas dagegen. Ich wünsche uns noch ein frohes Weiten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gebe ich das Mikrofon wieder an Arno Hohmann, und das sagen, was gleich ansteht. Ja.